Hallo und herzlich willkommen zu Gruselfaktor. Ist es unsere Folge 10, Lisa, eigentlich?
Folge 9. Sonst hätten wir natürlich ein Special vorbereitet, oder?
Oh, sag das nicht. Da müssen wir ja ein Special vorbereiten.
Also irgendwas Besonderes zur 10. Folge müssen wir schon machen.
Okay.
Aber heute ist ja erst Folge 9. Deshalb eine stinknormale Folge.
Na, okay. Ich leg die Verantwortung für Folge 10 dann schon mal in deiner verantwortungsvollen Hände.
Ja, ich denke mir was
aus.
Sehr
gut. Ja, auf jeden Fall ein gruseliges Welcome zu unserer Folge 9, wie ich ja gerade erfahren habe. Und wir haben auch eine Premiere, Lisa und ich, denn wir nehmen das Physical Distancing sehr ernst und befinden uns nicht in einem Raum, sondern Lisa ist in ihrer Wohnung in Köln und ich bin in meiner Wohnung in Bonn. Und es ist ganz schön merkwürdig, dich nicht zu sehen, Liesel. Findest du auch?
Ja, finde ich auch. Ich rede hier so gegen meinen Laptop ganz allein.
Ja.
Aber ja, klappt hoffentlich gut.
Ja, ihr könnt ja nachher mal Feedback geben, wie so die Tonqualität war oder vielleicht lieber nicht. Ich weiß es nicht genau.
Je nachdem, wie es wird.
Lisa, willst du mal erklären, wie der Gruselfaktor-Podcast funktioniert für alle, die uns bisher noch nicht gehört haben?
Ja, gerne. Also wir erzählen uns jetzt hier zwei Gruselgeschichten. Also jeder erzählt eine der anderen und die andere kennt die Geschichte auch noch nicht. Daher bewerten wir dann im Nachgang direkt unseren Gruselfaktor, beziehungsweise ja die Story bewerten wir dann mit dem Gruselfaktor von 1 bis 10, je nachdem wie gruselig wir es fanden. 1 ist nicht gruselig und 10 ist super gruselig. Und ja, viel mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ihr dürft danach auch gerne im Anschluss bewerten auf Instagram.
Genau, da findet ihr uns unter gruselfaktor.podcast. Und vielleicht noch kleiner Disclaimer zu den Geschichten, die wir uns hier gegenseitig erzählen. Wir haben schon den Anspruch an die Geschichten, dass die einen wahren Kern haben. Aber man muss dazu sagen, manche kratzen auch nur gerade so an der Wahrheit und einige von den Geschichten sind auch Reader-Stories, die wir aus verschiedenen Foren wie zum Beispiel Reddit haben, wo es natürlich nicht so leicht nachvollziehbar ist, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten ist.
Genau, und bei unserer letzten Folge habt ihr auch wieder fleißig abgestimmt. Ich habe eben nochmal nachgesehen, wie ihr den Gruselfaktor beim letzten Mal bewertet habt. Katha, was denkst du bei deiner Besucherstory?
Vielleicht so eine 8. Hattest du eine 7 gegeben?
Ich hatte eine 7 gegeben und die Hörer sind damit auch ziemlich einhergegangen. Also eine gute 7, irgendwas so zwischen 7 und 8.
Cool, das freut mich.
Ist dabei rausgekommen. Und bei meiner, ich hatte ja den Bunnyman vorgestellt in der letzten Folge.
Ja, richtiger Klassiker. Ich fand auch das Bild von der Brücke übrigens richtig gruselig.
Ja, ich fand die Brücke auch sehr gruselig. Konnte man sich richtig vorstellen,
total,
wie ein Typ im Bunny-Kostüm rumläuft.
Ja,
ne?
Mega.
Was hattest du mir da nochmal? Du hattest mir, glaube ich, eine 5. Hattest du mir eine 5 gegeben?
Ich glaube schon.
Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall wäre das auch ziemlich stimmig mit unseren Hörern. Die haben eine gute 5 gegeben.
Sehr gut. Ja, vor allem.
Ja.
Ich glaube, bei der Geschichte gab es ja auch wirklich Proof, dass sie relativ wahr ist, ne? Oder zumindest die Stories danach, wo so verschiedene Bunnymans aufgetaucht sind.
Genau, ja. Also diese basierend, ja, die haben ja dann auf dieser, ja, diese Urban Legend, weiß man jetzt nicht, ob die wahr ist, aber genau, die Stories in den 80ern, 70ern, wann das war, die haben auf jeden Fall so stattgefunden.
Sehr cool.
Jo. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal über zu den heutigen Stories.
Ja, und ich darf anfangen,
und,
richtig?
Ja, genau, du bist dran mit anfangen. Ich bin schon ganz gespannt. Es ist natürlich wieder dunkel, wenn wir unsere Aufnahme hier machen.
Ja, super, dass wir immer so on point sind, was die Aufnahme
angeht. Ja, Wegen mir hätten wir heute auch im Hellen aufnehmen können.
Ja, das stimmt. Ich war heute zu spät dran.
Aber Cut hat wieder ein bisschen länger gedauert. Naja, umso gruseliger wird's bestimmt dann jetzt. Und auch mit der Dunkelheit ist das Feeling ja noch mal gruseliger.
Und
okay.
Ich gebe dir diesmal aber keinen Tipp, Liesel, um was es geht, sondern ich fange einfach mal an zu erzählen. Okay?
Ja, okay. Ich habe ja ehrlich gesagt schon mitbekommen, dass es sich irgendwas auf dem Wasser, glaube ich. So viel habe ich schon mitbekommen. Aber ich lasse mich überraschen.
Sagst du
eben
das
bei deinem Testsatz.
So. Du bist die Einzige, die das wusste. Nee. Da draußen wusste es noch keiner. Na egal.
Ach so, war das jetzt ein Spoiler? Nee, okay. Dann fangen wir an.
Also, die Straße von Malakka ist die kürzeste Seeverbindung zwischen dem Fernen Osten und dem Indischen Ozean und verbindet zum Beispiel China, Japan und Indien. Sie ist von großer Bedeutung für den Welthandel, da sie eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt ist. Ein Viertel des Welthandels, der Seeschifffahrt, passieren diese Meerenge jeden Tag. Und das sind so ungefähr 2000 Schiffe. Deshalb sagt man auch, dass die Straße von Malakka die Aorta des indopazifischen Raums ist. Bei den wertvollen Waren an Bord der Handelsschiffe ist es kein Wunder, dass die Meerenge schon immer auch Piraten angezogen hat. Die Durchquerung ist lebensgefährlich und die romantischen Freibeuter aus den frühen Jahrhunderten haben nicht mehr viel mit den bis an die Zähne bewaffneten und brutalen Kriminellen von heute zu tun. Habt ihr da draußen ja vielleicht auch schon mal gehört, diese Piratenangriffe mit Maschinengewehren und Handgranaten? Naja. Die Durchfahrt wird außerdem durch die teils sehr schmalen Passagen erschwert und bietet wenige Fluchtmöglichkeiten. An manchen Stellen ist die knapp 900 Kilometer lange Seestraße gerade mal 2 bis 3 Kilometer breit. Die Riesen unter den Frachtschiffen können die Seestraße deshalb nicht passieren. Glück im Unglück, möchte man sagen, denn die Straße von Malakka hat nicht nur aus den oben genannten Gründen einen mehr als schlechten Ruf. Die Meerenge hat im vergangenen Jahrhundert mehr als 30 Boote gefordert. Also alle 3 bis 4 Jahre ein weiteres Schiff, das in den Tiefen der Straße von Malakka verschwindet. Eines dieser Schiffe ist die SS Urang Medan, deren Schicksal so gleichermaßen tragisch, grausam und mysteriös ist, dass sie als eine der düstersten Legenden in die Geschichte der Seefahrt eingegangen ist und für Seefahrer auf der ganzen Welt bis heute ein gespenstisches Mahnmal darstellt. Im Juni 1947 ist die Straße von Malakka von gewohnt vielen Schiffen befahren. Einige dieser Schiffe erhalten über Morsecode ein SOS-Signal von einem bis dahin unbekannten Absender. Die Nachricht wird in 2 Teilen gesendet, die aber weder den Absender preisgeben noch die Position des in Not geratenen Schiffes. Allerdings enthält die Nachricht Hinweise auf die schauderhafte Situation, in der sich das Absenderschiff befindet. Und hier die Nachricht. SOS von Urang Medan. Wir treiben. Alle Offiziere, darunter der Kapitän. Tot im Kartenraum und auf der Brücke. Wahrscheinlich die gesamte Besatzung tot. So, dann ein paar verwirrte Punkte und Striche später kommen 2 Worte deutlich durch. Sie lauten: Ich sterbe. Danach nichts mehr. Die anderen Schiffe befinden sich nun in einem Rennen gegen die Zeit. Sie müssen den Absender des Morsecodes identifizieren und lokalisieren. Alle Schiffe erhalten die Anweisung, Ausschau zu halten und besonders wachsam zu sein, aber eine erste Suche verläuft erfolglos. Mithilfe von britischen und holländischen Funkern gelingt es schließlich, die Position des Schiffes einzukreisen. Der Fundort überrascht und ist fernab der üblichen Schiffsrouten. Das amerikanische Handelsschiff Silver Star befindet sich am nächsten am Fundort und macht sich mit Hilfe der Koordinaten auf den Weg. Der Kapitän der Silver Star ist sich der schrecklichen Nachricht des Morsecodes bewusst und verliert keine Zeit. Schon am nächsten Tag erblickt die Mannschaft am Horizont die SS Urang Medan. Das Schiff scheint nicht in Betrieb zu sein, sondern vielmehr herrenlos im Indischen Ozean zu treiben. Bis auf das Peitschen der Wellen ist es still. Die Crew der Silver Star versucht außerdem vergeblich, die Orang-Medan zu kontaktieren. Es gibt nie eine Antwort. Es wird immer offensichtlicher, dass dem Schiff und dessen Crew etwas sehr Merkwürdiges zugestoßen ist. Die Silver Star legt an und eine kleine Gruppe Matrosen klettert auf das verlassene Schiff. Die restliche Mannschaft bereitet sich unter einem schweren Mantel der Angst auf das Allerschlimmste vor. Und glaubt man den Quellen, war das noch nicht genug. Denn was die Matrosen des zu Hilfe gerufenen Dampfers zu Gesicht bekommen, als sie die SS Orang-Medan betreten, muss schrecklich sein. Überall, auf und unter Deck des niederländischen Schiffes, finden sie Tote. Äußerlich haben die Toten keine Verletzungen, aber sie liegen alle mit weit aufgerissenen Augen und Mündern auf dem Rücken. Die Körper erstarrt, die Hände wie zur Abwehr von sich geschreckt. Sogar der Schiffshund ist tot und wird genauso starr wie seine menschlichen Begleiter und mit gefletschten Zähnen gefunden. Obwohl die verzerrten Gesichter der Toten darauf schließen lassen, dass sie unter großen Schmerzen zu Tode gekommen sind, zeigen die Körper keine sichtbaren Verletzungen. Die Crew der Silver Star macht außerdem zwei unheimliche Beobachtungen. Erstens scheinen die Leichen sehr viel schneller zu verwesen als üblich. Zweitens sind alle Mitglieder der Bergungsmannschaft am Frösteln, obwohl es mit 37 Grad Celsius ein sehr heißer Sommertag ist. Die Temperaturmessung auf dem Deck des Schiffes zeigt aber nur 4 Grad Celsius. Doch viel Zeit bleibt den Matrosen der Silver Star nicht, den mysteriösen Ort genauer zu untersuchen. Während die Helfer das Grauen betrachten, bricht im Lagerraum plötzlich Feuer aus, das mehrere Explosionen verursacht. Die Crew der Silver Star kann sich gerade zurück auf ihr Schiff retten und im letzten Moment die Taue durchschneiden. Aber die Orang-Medan verbrennt und sinkt in die Tiefe. Und damit auch ihr tödliches Geheimnis. Die Straße von Malakka hat ein weiteres Opfer gefordert. Im Mai 1952 berichtet die US-amerikanische Fachzeitschrift Proceedings of the Merchant Marine Council auch davon, datiert das Unglück aber zurück in den Februar 1948, weil da war der erste Zeitungsartikel zu diesem Unglück erschienen, deswegen haben die das falsch datiert, nur die hatten einen guten Beitrag dazu, deswegen vielleicht vergesse ich es einfach und ja, ich will keine Verwirrung schaffen. Aber hier auf jeden Fall der Beitrag aus diesem Magazin. Eines der vielleicht beunruhigendsten Dramen in der Schifffahrt ereignete sich im Februar 1948. Die Funkstille wurde mit einem dringenden SOS von der SS Orang-Medan gebrochen, einem holländischen Schiff, als es gerade durch die Straße von Malakka fuhr. Der seltsame Notruf, übermittelt im Morsecode, las sich auf unheimliche Weise so. Jetzt hier nochmal die Nachricht, die ich eben auch schon vorgelesen habe. SOS von Orang-Medan. Wir treiben. Alle Offiziere, darunter der Kapitän, tot im Kartenraum und auf der Brücke. Wahrscheinlich die gesamte Besatzung tot. Und dann die zweite Nachricht eben. Ich sterbe. Danach nichts mehr. Später wurde die Orang-Medan etwa 50 Meilen von der ihr angegebenen Position treibend gefunden. Als das Schiff, das auf sie getroffen war, ein Boot zu ihr schickte, um sie zu untersuchen, hatten die Matrosen, die an Bord der Orang-Medan ausgeschwärmt waren, einen seltenen Anblick. Es war kein lebender Mensch oder Tier an Bord. Es gab überall tote Männer. Körper waren über die Decks verstreut in den Gängen, im Kartenhaus, auf der Brücke. Ausgestreckt auf dem Rücken, nach oben gerichtet, die gefrorenen Gesichter zur Sonne mit den Mündern und Augen weit offen, ähnelten die Leichen schrecklichen Karikaturen. Auch der Hund des Schiffes wurde tot aufgefunden. Dennoch schienen die Körper keine Anzeichen von Verletzung oder Wunden zu tragen. Dann, als ein Feuer in Laderaum Nummer 4 entdeckt wurde, hatte sie aufgegeben werden müssen. Ein paar Minuten später folgte eine Explosion und die Orang-Medan sank. Bis heute wurde keine Erklärung gefunden, was auf dem unglücklichen Schiff geschehen war. Aber was steckt dahinter? Viele sagen zum Beispiel, es war vielleicht eine Blausäurevergiftung oder irgendein chemischer Kampfstoff, der ausgelaufen ist. Oder ist die ganze Geschichte vielleicht am Ende auch nur Seemannsgarn, gesponnen von gelangweilten Matrosen, die fanden, es war mal wieder Zeit für eine neue maritime Legende. Die Süddeutsche Zeitung schreibt am 8. November 2019 darüber, es wäre nicht auszuschließen. Schon bei der Datierung sind sich die wenigen vorhandenen Quellen uneins. Also die SZ verweist hier auf den Artikel, den ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Weiter schreibt die SZ, Otto Mielke hingegen, ein deutscher Autor von Schiffsabenteuer mit zweifelhaftem Ruf, der während des Zweiten Weltkrieges bei der Kriegsmarine diente, verlegt die Geschichte in Dampfer Urang Medan, das Totenschiff in der Südsee, in den Juni 1947. Mielke dürfte seine Informationen wiederum einer dreiteiligen Serie der niederländisch-indonesischen Zeitungen Die Lokomotiv entnommen haben, die bereits im Februar und März 1948 über die Ereignisse berichtet hatte. Wer nun recht hat, lässt sich nichts sagen. Nachforschungen von Historikern haben ergeben, dass bis heute kein Schiff mit dem Namen Urang Medan je in einem Schiffsregister aufgetaucht ist. Auch fanden sich in den Akten der Silver Star weder Notizen zu spektakulären Rettungsfahrt, noch wurden Statements von Matrosen überliefert, die damals dabei waren, was noch merkwürdiger anmutet. Zuletzt, das Wrack wurde nie gefunden, beziehungsweise es wurde wohl nie nach ihm gesucht. Es könnte also durchaus sein, dass die SS Urang Medan reine Fiktion ist. Soweit. Aus der SZ habe ich außerdem noch ein paar andere spannende Infos. Die haben nämlich erzählt, dass dieser Mielke wohl ein paar Informationen von Jerry Rabbit hat, der wohl zweiter Offizier an Bord der Urang Medan war. Und der soll deshalb natürlich auch Augenzeuge des Unglücks gewesen sein und hat angeblich mit 6 weiteren Matrosen die Urang Medan auf einem Beiboot verlassen, kurz bevor es zur Explosion kam. Und laut ihm soll das Schiff tausende von Kisten mit Schwefelsäure, Zyankali und Nitroglycerin als Schmuggelware geladen haben. 3 Wochen nach der Fahrt landete dieser zweite Offizier Rabbit dann mit dem Beiboot auf der Insel Taonggi. Er hatte dabei die Überfahrt als einziger überlebt und die anderen waren an Erschöpfung gestorben. Auch diesem Jerry Rabbit blieb dann leider nicht mehr viel Zeit, um seine spektakuläre Geschichte zu erzählen, weil er dann selbst entkräftet starb. Also, das ist natürlich dann die Frage, ist das die logische Erklärung, dass vielleicht Salzwasser in den Laderaum eingedrungen ist und dann zusammen mit der giftigen Fracht eine tödliche Mischung ergeben hat, die zum Beispiel Blausäuredämpfe oder andere Gase ausgelöst hat. Der Historiker Ray Bainton vermutet noch was ganz anderes. Der glaubt nämlich, dass das Schiff eine Ladung chemischer Kampfstoffe aus einem japanischen Forschungslabor an Bord hatte. Und dieses Labor war dafür berüchtigt, dass es auch vor Experimenten an Menschen nicht zurückschreckte. Also, war die Fracht vielleicht für jemand ganz anderen bestimmt? Oder waren hier doch übernatürliche Mächte am Werk? Man weiß es bis heute nicht. Jetzt kannst du ja mal sagen, was du denkst, Liesel.
Ja, krass. Puh. Also genau, ich hatte mir erstmal auch die Frage gestellt, was hatten die denn geladen so? Also was war denn da an Bord? Was sollten die denn offiziell? Weiß man nicht, was die da offiziell an Bord hatten? Also das
weiß man nicht, oder wie? Das weiß man nicht.
Weil das wäre natürlich dann schon eine logische Erklärung, wenn die da irgendwas Giftiges an Bord hatten. Ja. Und wer hatte jetzt diesen ersten SOS-Ruf da abgesandt?
Also das war die Urang Medan, halt der Funker davon. Der wurde aber auch dann nachher tot gefunden, wie er irgendwie über dem Funkgerät auch so völlig erstarrt lag.
Ah, krass. Also ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit gefragt, hä, wie kann das denn sein, dass die da alle so erstarrt liegen?
Ich finde halt auch zum Beispiel das mit der abgesunkenen Temperatur, das würde auch irgendwie auf so irgendeinen Stickstoff oder sowas hindeuten vielleicht, was es da kälter gemacht hat. Und dass sie vielleicht so schnell verwest sind, war dann, weil es so heiß war draußen, aber es ist ja dann irgendwie auch ich weiß auch nicht, paradox, weil es da so kalt ist, aber es könnte auch was mit den Giftstoffen zu tun haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass man da auch so relativ viele logische Erklärungen finden kann.
Genau, also je nach, also du hast dann mehr erzählt und so, da dachte ich auch so, ja gut, dann kann das ja so gewesen sein.
Aber diesen Anblick stelle ich mir halt trotzdem so super grausam vor, wenn du dann auf so ein Schiff kommst und alle sind tot, so total starr mit offenen Mündern.
Ja, klar. Ja, also wenn es nur eine ausgedachte Legende ist, hat die sich auf jeden Fall ja gut gehalten. Wenn jetzt 2019, sagtest du, glaube ich, nochmal die Süddeutsche Zeitung
darüber berichtet. Ja, genau, hat. Da habe ich auch echt viele Informationen raus aus dem Artikel. Der war sehr cool und spannend. Und da haben die auch nochmal diese ganzen Theorien aufgestellt.
Ja, mysteriös auf jeden Fall.
Ja, sehr mysteriös. Und eigentlich, der Lenny meinte auch eben, ich soll dir noch nicht so das Ende erzählen, sondern da quasi stoppen, wo dann das Schiff versinkt, damit du den Gruselfaktor sagen kannst.
Ja, dann wäre er vielleicht noch ein bisschen höher gewesen, das stimmt.
Aber hast du denn schon einen im Kopf?
So war es auf jeden Fall spannend. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der Zahl, die ich schon so seit Mitte der Story im Kopf hatte.
Dann erzähl.
Und das wäre eine 4.
Eine 4.
Also ich finde, also eine gute Story, auf jeden Fall mysteriös. Ja, aber mein Gruselfaktor liegt bei einer 4.
Okay, aber damit kann ich leben. Sind wir ja gewöhnt von den ersten Stories, dass die meistens nicht so einen hohen Gruselfaktor haben.
Also die Stories, ja, die, genau.
Die wir immer als erstes erzählen.
Also, sind es dann immer die ersten, ja?
Ja, ich glaube schon, oder? Bisher haben wir immer die erste Story so als die gemacht, die ein bisschen seriöser recherchiert ist als die zweite. Oder was heißt seriöser recherchiert, aber die zweite ist meistens so eine Reader-Story, die dann halt noch einfach nochmal gruseliger ist irgendwie. Weil die dann direkt so aus dieser persönlichen Perspektive erzählt wird, also finde ich zumindest. Ja, willst du dann mal loslegen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist David. Dies ist nicht direkt meine Geschichte, sondern die meiner Eltern. Part 1. Das neue Haus. Wir befinden uns in den 80ern. Meine Eltern, Frank und Susan, sind frisch verheiratet, hatten beide gerade das College abgeschlossen, einen Sohn, meinen älteren Bruder. Doch ich war zu der Zeit noch nicht auf der Welt. Meine Familie zieht in diesen Tagen in ein kleines Haus in einer sehr wohlhabenden Gegend nördlich von Milwaukee. Überraschenderweise hatten sie ein Haus gefunden, was innerhalb ihres Budgets lag. Es ist zwar ein relativ kleines Haus, aber ihnen reicht der Platz. Meine Eltern hatten auch viel Glück bei der Haussuche gehabt. Sie hatten dem Vorbesitzer ein Angebot gemacht, das eigentlich unter dem geforderten Preis lag. Zwei andere Paare boten sogar mehr als den geforderten Preis. Doch der alte Mann, dem das Haus gehörte, lehnte beide Angebote ab und sagte, er wolle, dass meine Eltern es bekommen. Er sagte, er und seine verstorbene Frau hätten beide zugestimmt, dass sie die Richtigen seien. Einfach nur glücklich darüber, dass er sich für sie entschied, hinterfragten meine Eltern die Aussagen des alten Mannes nicht weiter. Sie waren einfach super dankbar und freuen sich nun sehr darauf, in dieser tollen Nachbarschaft zu wohnen. Hier leben viele junge Leute mit kleinen Kindern, sodass mein Bruder viele Gleichaltrige zum Spielen haben wird. Es waren tolle Aussichten, bis sich alles zu wenden begann. Part 2. Rotes Licht. Es geschah im Keller. Meine Eltern waren vor einigen Wochen eingezogen. Meine Mutter bleibt unter der Woche mit meinem Bruder zu Hause und mein Vater beginnt damit, seine eigene Hausarztpraxis zu etablieren. Beide hatten Medizin studiert. Wenn mein Bruder aus dem Gröbsten raus ist, würde auch meine Mutter in der Praxis einsteigen. So der Plan. Momentan arbeitet mein Vater Frank bis spät in den Abend hinein und war im Grunde eigentlich nur sonntags zu Hause. Meine Mutter Susan macht im Keller an diesem Vormittag also die Wäsche. Als sie die Treppe wieder hinaufgeht, blinkt am Fuße der Treppe ein rotes Licht auf. Ein super helles rotes Licht. Ist sie an einen Schalter gekommen? Meine Mutter schaut sich um. Hier ist kein Schalter. Ihr war diese Lampe vorher auch nie aufgefallen. Sie sieht so aus wie eine Notleuchte mit einem Käfig darauf. Meine Mutter weiß nicht, was sie denken soll. Also geht sie nach unten, um nachzuforschen. Da geht die Lampe aus. Vielleicht eine Art Überspannung oder so. Sie hat keine Ahnung von sowas. Der nächste Tag. Mit einem kleinen Kind im Haus fällt einiges an Wäsche an. Erneut muss sie heute in den Keller, um eine Ladung Wäsche zu waschen. Sie kommt wieder hoch. Und das Licht geht wieder an. Sie geht wieder nach unten. Das Licht geht aus. Das kann doch nicht sein. Sie wartet ein wenig am unteren Ende der Treppe und geht dann wieder nach oben. Das Licht geht an und sie rennt diesmal nach unten, um es quasi auszutricksen. Doch nun beginnt es zu blinken, wie ein Blitzlicht, bevor sie überhaupt den unteren Teil der Treppe erreichen kann. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Sie schnappt sich also meinen Bruder und verlässt das Haus für den Rest des Tages und wartet, bis Frank Feierabend macht. Sie will heute nicht mehr allein sein in diesem Haus und sie will auch nicht mehr in den Keller. Mit meinem Vater kehrt sie in das Haus zurück. Er geht in den Keller. Das will er sich mal ansehen. Doch nichts passiert. Mehrfach geht er die Treppenstufen zum Keller runter und wieder hoch. Nichts. Er schmunzelt und belächelt fortan die Geschichte meiner Mutter. Part 3. Klopf, klopf. Die Sache mit dem roten Licht blieb für meine Mutter unerklärlich. Auch wenn Frank die Geschichte belächelt. Sie weiß, was sie gesehen hat. Und es ist auf jeden Fall so passiert. Sie hat Angst, ohne meinen Vater nach unten zu gehen. Es gab jedoch noch etwas, das vor dem roten Licht begann und danach eskalierte. Das Klopfen. Meine Eltern dachten zu Beginn, dass dies nur natürliche Geräusche des alten Hauses seien. Es kam auch nur sehr sporadisch und sehr selten vor. Bis zu dieser einen Nacht. Meine Eltern liegen im Bett und plaudern über den Tag. Da fängt es an zu klopfen. Es beginnt in ihrem Zimmer unter dem Bett, dann an den Wänden und an der Decke. Mit etwa 30 Sekunden Abstand. Sie können nicht ausmachen, wo die Geräusche erzeugt werden. Dann klingt es so, als ob das Klopfen außerhalb des Zimmers weitergeht. Also stehen sie auf und versuchen, dem Geräusch zu folgen und herauszufinden, wo es herkommt. Doch jedes Mal, wenn sie denken, sie hätten die Quelle gefunden, springt das Geräusch auf die andere Seite des Raumes. Inzwischen sind sie im Wohnzimmer und verfolgen das Klopfen, welches inzwischen nur noch mit wenigen Sekunden Abstand und auftaucht und super laut geworden ist. Bis zu dem Schrank im Eingangsbereich. Mein Vater hatte sich in der Zwischenzeit mit einem Baseballschläger bewaffnet. Er schleicht zu dem Schrank und als er nach den Türknöpfen greift, ruft ihm eine Stimme zu: Klopf, klopf! Er schwenkt die Tür auf. Nichts. Und das Klopfen hört auf. Meine Eltern sind sprachlos und tun nichts, außer sich gegenseitig anzustarren. Dass keiner von ihnen in dieser Nacht noch ein Auge zumachte, brauche ich euch sicher nicht zu erzählen. Part 4. Es schubst. Nach dem Klopfen ist nun auch mein Vater misstrauisch gegenüber diesem alten Haus geworden. Meine Mutter steht schon fast am Rande eines Nervenzusammenbruchs und kommt mit all dem überhaupt nicht gut zurecht. Schließlich ist auch sie es, die den ganzen Tag mit dem kleinen Kind allein in diesem Haus verbringt. Mein Vater ist normalerweise eher skeptisch gegenüber solchen Dingen, aber auch er denkt sich, dass etwas nicht stimmt und dass die Gefühle meiner Mutter völlig berechtigt sind. Wir spulen ein paar Wochen, vielleicht sogar einen Monat vor. Es ist eine normale Nacht, wie jede andere. Meine Eltern schlafen in ihrem Zimmer, mein Bruder in seinem. Mitten in der Nacht, der Wecker zeigt 2.13 Uhr an, wachen meine Eltern durch einen gewaltigen Knall auf. Sofort springen sie auf, um nach meinem Bruder zu sehen. Da hören sie ihn auch bereits laut rufen. Sie stürmen in sein Zimmer. Mein Bruder liegt in der Mitte des Raumes auf dem Boden, mit einer Decke, die perfekt auf ihm drapiert ist, als ob er so ins Bett gebracht worden wäre. Aber halt auf dem Boden. Mindestens einen Meter Abstand vom Bett entfernt. Meine Mutter nimmt ihn auf den Arm und fragt ihn, was passiert ist. Er antwortet und zeigt auf den Schrank. Er hat mich geschubst. Der Fuchs hat mich gestoßen. Mein Vater öffnet den Schrank, durchwühlt alles auf der Suche nach einem Tier, aber findet natürlich nichts. Warum sollte ein Dreijähriger so etwas sagen? Wie kommt er darauf, ein Fuchs habe ihn aus seinem Bett geschubst? In diesem Moment erinnert sich mein Vater an den Nachnamen des alten Mannes, der ihnen das Haus verkauft hatte. Fox. Das englische Wort für Fuchs. Es vergehen einige Wochen. Vielleicht sollten sie endlich anfangen, das Haus komplett zu renovieren. Gesagt, getan. Zuerst das Kinderzimmer. Mein Bruder schlief nicht mehr gern in seinem Zimmer, seit der Nacht mit dem Fuchs. Vielleicht würde ein neues Ambiente dies ändern. Meine Eltern wollen neuen Teppich im Zimmer meines Bruders verlegen. Sie reißen also den alten Linoleumboden heraus und müssen erneut vor Schreck erstarren. Dort, wo ihr Sohn in der Fuchsnacht lag, befindet sich ein riesiger Blutfleck. Wie sie noch am selben Tag durch die direkten Nachbarn erfahren, ist Mrs. Fox, also die verstorbene Frau des ehemaligen Hausbesitzers, in dem Haus gestorben. Und zwar genau in dem Raum, in dem mein Bruder schläft. Genau an dem Fleck, wo er in jeder Nacht lag. Mrs. Fox war sehr krank und schwach, wollte aber nicht einsehen, nichts mehr im Haus zu tun. Sie stürzte schließlich bei dem Versuch, eine Glühbirne in dem Zimmer an der Decke zu ersetzen und starb. Part 5. Versöhnung. Meine Mutter war ausgeflippt, das war zu viel. Sie weigerte sich fortan, allein in dem Haus zu bleiben, ohne meinen Vater. Vor allem auch, weil sie in der Zwischenzeit herausfand, dass sie erneut schwanger war. Mein Vater muss etwas tun. Er ist absolut kein abergläubischer Mensch. Er ist ein Arzt und Mann der Logik. Er merkt gleichzeitig jedoch, dass bei diesem Haus etwas im Gange ist. Ein paar Nächte nach dem Vorfall bei der Renovierung setzt sich mein Vater ins Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob sie es sind. Ich weiß nicht, ob sie echt sind. Ich weiß nicht, ob sie Mrs. Fox sind, beginnt er zu sprechen. Aber eines weiß ich. Sie werden aufhören. Wir sind eine friedliche und liebevolle Familie. Wenn sie Mrs. Fox sind, würde sich ihr Mann für sie schämen. Er wollte, dass wir hier einziehen, weil er wusste, dass sie das wollen. So wie sie ihre Familie hier großgezogen haben, möchte ich dasselbe tun. Sie können hier bleiben, solange sie wollen. Aber das können sie uns nicht mehr antun. Es tut mir leid, dass sie durch dieses Unglück gestorben sind und dass sie leiden mussten. Aber das können sie nicht an uns auslassen. Wissen Sie, meine Frau ist schwanger und sie machen ihr viel zu viel Stress. Sie sind sogar hinter meinem Sohn her. Das wird aufhören. Oder ich werde jemanden suchen, der es aufhören lässt. Danke und gute Nacht. Danach ist meiner Familie nichts derartiges wieder passiert. Es gab keine aufblinkenden Lichter, kein Klopfen und keine nächtlichen Zwischenfälle mehr. Aber, und das ist sicherlich das Verrückteste überhaupt, es gab einen letzten Vorfall. In einem Holzschrank, den meine Mutter ein paar Tage, nachdem sie in das Haus eingezogen waren, auf einem Garagenverkauf in der Nachbarschaft gekauft hatte, findet sie eines Tages eine Karte. Eine Jahrestagskarte. Darauf steht: Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag. Gezeichnet Fox. 2 Tage nach dem Jahrestag meiner Eltern. Sie hatten den Schrank seit ihrem Einzug in das Haus besessen. Fox. Sie hatten den alten Mr. Fox seit dem Kauf des Hauses und der Schlüsselübergabe nicht mehr gesehen. Ende.
Aber hast du nicht gerade gesagt, dass sie den Schrank auf dem Garagenkauf gekauft haben?
Ja, aber ja schon vor dem Einzug.
Ach so, das war ein anderer Garagenkauf. Verkauf.
Garagen, also bei einem Garagenverkauf.
Ah, okay, ich hatte das nämlich so verstanden, in dieser Nachbarschaft, und ich wollte schon so anfangen zu schreien, fake, fake, fake. Aber jetzt ist alles klar, es war vorher.
Okay, ja, genau. Und ja, die Schubladen haben die ja des Öfteren aufgemacht und die Karte dann erst an diesem Tag dort gefunden.
Ich finde es irgendwie eine voll schöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte?
Ja, weil das Ende ist so schön. Ich weiß auch nicht.
Ach so, ja, weil der Geist dann quasi
raus ist und ist ja der eigentlich war gut lieb geworden, und so. Ne?
Also der gratuliert dann ja zum
Jahrestag. Ja, aber ich muss sagen, ja, ich habe mich zwischendurch schon richtig gegruselt. Und ich habe mich am meisten gegruselt bei der Stelle, wo der den Schrank aufgemacht hat und dann kam dieses Klopf, Klopf. Mhm. Das fand ich hammer gruselig.
Genau.
Da hatte ich richtig viel
das
Angst.
Das fand ich auch am gruseligsten. Vor allem, weil dann, also da stand halt, also es sagt jemand Klopf, genau. Klopf. Ne? Das war kein Klopfen da nochmal.
Ja, das fand ich auch super gruselig.
Jemand sagt Klopf.
Und bei dem roten Licht musste ich direkt an diese X-Faktor-Folge denken. Kennst du die mit dem roten Licht? Da sind auch immer so rote Augen.
Nicht.
Wirklich nicht. Boah, Liesel, dann müssen wir die...
Ach, rote Augen.
Kennst du
doch,
die?
Doch, ich glaube, das kenne ich.
Dann sind da immer so rote Augen und irgendwann stellt sich so heraus, dass es die Alarmanlage ist. Aber dann wird auch nochmal so die Haushälterin gezeigt mit so leuchtenden roten Augen. Und man weiß dann am Ende nicht, was es war irgendwie. Da musste ich so voll dran denken. Aber ich habe auf jeden Fall auch einen Gruselfaktor im Kopf. Und auch wenn der jetzt vielleicht nicht so hoch ist, fand ich die Story trotzdem richtig, richtig gut. Und ich habe mich auch gegruselt, aber ich würde eine 7 geben. Obwohl, das ist eigentlich voll hoch, oder?
Ja, ist ja im oberen Bereich, würde ich auch sagen.
Aber so eher eine schwache 7. Also.
Eine schwache 7, das hätte sie jetzt nicht auch noch sagen.
Das hätte ich
sie
sagen.
Naja, ist in Ordnung.
Okay.
Ja, Hauptsache, du fandest die Geschichte schön.
Ja, ich fand die echt irgendwie schön. Ja.
Ja.
Nee, fand ich eine richtig gute Story. Ja. Und willst du noch irgendwas sagen?
Ja. Ich würde einfach nur zum Abschluss sagen, frohes Gruseln. Vielen Dank für 800 Instagram-Follower.
Ja, da freuen wir uns sehr drüber.
Und ja, viel Spaß beim Gruselfaktor-Vergeben.
Genau. Und ich wollte noch eine Sache gerne sagen. Mir ist nämlich noch was eingefallen zu der Story, die ich erzählt habe über die Urang Medan. Dazu gibt es ein Computerspiel, was wir übrigens auch mal zocken wollten, Lisa. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt in der ganzen Wir-bleiben-zu-Hause-Sache. Das heißt Man of Medan. Da sind auch so Jugendliche auf so einem Schiff. Ja, weißt du, welches ich meine?
Ja, da habt ihr ja letztens schon drüber geredet.
Ja, und das kann man irgendwie auch mit 4 bis 5 Leuten spielen. Und das ist wohl auch ziemlich gruselig. Also vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen, die Tage.
Ja, das können wir gerne machen. Freue ich mich drauf.
Cool. Ja, und euch da draußen dann, auf jeden Fall eine gute Woche. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und wir hoffen natürlich, euch und euren Lieben geht's allen gut. Und falls ihr ein bisschen Ablenkung braucht, hört rein bei Gruselfaktor. Und wenn ihr wollt, gebt natürlich auch euren Gruselfaktor auf Instagram ab.
Ja.
Genau. Tschüss.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.